herzlich willkommen bei unserer neuen Folge im Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. In der Moderation sind heute Kaya.
Hallo.
Ich, Luisa. Und leider Annika ein letztes Mal, da sie unsere Beratungsstelle verlassen wird.
Ja, das ist echt sehr schade, aber ich freue mich jetzt noch auf unsere letzte Podcast-Folge zusammen.
Wir haben als Gast heute Olaf Laskowski bei uns sitzen. Er ist pensionierter Arzt, Mitarbeiter bei Zebra und berät viel im Kontext von Verschwörungstheorien. Aus diesem Grund betrachten wir heute das Thema der Verschwörungstheorien aus der praktischen Sicht und zeigen euch exemplarisch, wie wir bei Zebra arbeiten.
Ja, hallo Olaf.
Hallo.
Schön, dass du heute da bist. Und wir starten natürlich erst noch mit unserem Zebra-Gegenstand. Was hast du denn für uns mitgebracht?
Ich habe heute einen fiktiven Gegenstand mitgebracht, aber ich glaube, jede Generation kennt das auch, die Wundertüte. Die verbinde ich sehr mit meiner Arbeit bei Zebra. Man kommt morgens ins Büro, man ist überrascht, was an Tätigkeiten anfällt, Kontakt über Anrufe, E-Mails, Begegnungen vor Ort. Es gibt eine Vielfalt von Themen, über Verschwörungstheorien, weltanschauliche Angebote, Sekten, Codes, Esoterik und man begegnet auch einer Vielfalt von Menschen. Also jeder Tag, den man hier arbeitet, ist wie eine Wundertüte. Man weiß nicht, was auf einen zukommt.
Ah, schön.
Ja. Und jetzt versuchen wir mal heute ein bisschen die Wundertüte anzuzapfen. Ja. Und wir kennen dich ja jetzt schon auch eine Weile, aber vielleicht möchtest du dich noch für die ZuhörerInnen mal vorstellen. Kurz.
Ja, zu meiner Person. Ich habe eine 9-jährige Jesuiteninternatzeit hinter mir. Die Sozialisation. Dann war ich später nach dem Abitur 5 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Rahmen von Zivildienst, freiwillig sozialem Jahr, als freier Mitarbeiter. Im Zuge auf das Warten auf den Medizinstudienplatz habe ich dann noch mal kurz das Vordiplom in Volkswirtschaftslehre gemacht und dann mit Medizinstudium angefangen. Mit meinem eigentlichen Lieblingsfach Dermatologie wollte ich weitermachen, aber bin letztendlich in der Psychosomatik gelandet, habe 30 Jahre in der Klinik gearbeitet und habe dann noch so am Rande auch andere Themen während meiner Arbeit miterlebt, da ich über viele Jahre als stellvertretender Gesamtbetriebsratsvorsitzender einer Klinikgruppe war, mit 8 Kliniken, zum Teil auch voll freigestellt. Ja, nach der Berentung habe ich dann in dieser Thematik auch weitergearbeitet, da habe ich in der Klinik eine Gruppe und auch Einzelbetreuung gemacht für Menschen mit hocheskalierten Arbeitsplatzkonflikten. Ja, und dann bin ich irgendwo bei Zebra gelandet.
Zum Glück.
Ja, du hast ja auf jeden Fall einen großen Erfahrungsschatz in der Beratung von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Anliegen. Und wir hatten uns überlegt, dass wir heute auch ein Fallbeispiel mitbringen und du daran vielleicht mal erklären oder erläutern könntest, wie du damit in der Beratung umgehen würdest. Dieses Fallbeispiel würde ich einfach an der Stelle kurz vorlesen und vorab noch dazu sagen, dass es natürlich auch ein fiktives Fallbeispiel ist und es keinen Bezug zu tatsächlich existierenden Personen gibt. Trotzdem hat dieses Fallbeispiel eine hohe praktische Relevanz, da in dieser oder ähnlicher Form uns häufig auch Anfragen erreichen. Dann würde ich mal starten und das Fallbeispiel vorstellen.
Okay.
Super. Also gehen wir davon aus, dass das Ehepaar Müller sich bei Zebra vorstellt. Frau Müller macht sich Sorgen um ihren Mann, um Herrn Müller. Sie befürchtet, dass er sich immer mehr in Verschwörungstheorien verliere. Sobald er von der Arbeit nach Hause komme, setze er sich direkt an den PC und schaue bis tief in die Nacht irgendwelche Videos an. Am Anfang hat er ihr noch viel inhaltlich erzählt. Als sie jedoch mal kritisch anmerkte, dass das Verschwörungstheorien seien, habe er sie immer weiter ausgeschlossen. Wenn die Kinder, die aktuell, sagen wir, 21 und 26 Jahre alt sind, nach Hause kommen, versuche er, diese jedoch nach wie vor von seinen Theorien zu überzeugen. Die Kinder sind schon sehr genervt und fangen an, die Besuche bei den Eltern zu vermeiden oder einfach seltener vorbeizukommen. Auch der gemeinsame Freundeskreis distanziere sich zunehmend von ihnen. Außerdem habe Herr Müller ihr verkündet, er wolle nicht mehr in die Rentenkasse einzahlen. Frau Müller habe selbst nie gearbeitet und mache sich Sorgen um die finanzielle Zukunft. Frau Müller sei bei ihrer Recherche nach Hilfsmöglichkeiten auf das Beratungsangebot von Zebra gestoßen. Und jetzt haben wir sozusagen Frau Müller am Telefon. Da würde ich zuerst mal mit der Frage starten, welches Setting würde man dazu wählen? Frau Müller ruft an, berichtet über die Schwierigkeiten, die sie zu Hause erlebt. Würde man da diese Telefonberatung beibehalten oder würde man an dieser Stelle schon mal nachfragen, ob auch ein Vor-Ort-Termin möglich wäre?
Ja, ich denke, das ist der typische Fall, ein Telefonanruf kommt und da geht es erstmal darum, einen Kontakt zu der Klientin oder dem Klienten zu bekommen, eine Auftragsklärung zu schauen, was steht an. Und ich arbeite am liebsten vor Ort mit allen Betroffenen, die in dieser Thematik drin sind, aber das ist häufig nicht realisierbar. Aber in dem Fall würde ich sie ermuntern zu schauen, ob sie nicht ihren Mann gewinnen kann, mitzukommen zu dem Gespräch, denn im direkten Kontakt kann man viel, viel mehr erreichen, zumal ich auch gerne in einer solchen Situation mit einer Kollegin zusammenarbeite und das Gespräch gerne zu zweit führe.
Mhm. Okay, aber zunächst mal müsste man das natürlich erstmals telefonisch mit der Frau besprechen und schauen, ob das überhaupt möglich wäre.
Ja. Und zunächst würde ich dann auch am Telefon mit ihr klären, was die Rahmenbedingungen sind, dass eben alles das, was wir besprechen, der Schweigepflicht unterliegt, dass keine Kosten entstehen, dass wir ein paar neutrale statistische Daten aufnehmen, dass ich gebe mir meistens vor, so eine Dreiviertelstunde Zeit haben, die wir nicht nützen müssen, und wenn wir sehen, dass wir nachher vielleicht doch nicht am Ziel sind, dass wir sagen, wir vereinbaren einen neuen Termin. Und wie gesagt, man könnte jetzt vielleicht auch mal den Fall so weiter machen, als ob wir die Klientin, die Frau Müller, praktisch gewinnen können, in die Beratungsstelle zu kommen mit ihrem Mann.
Okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die beiden kommen jetzt hier und wir haben vielleicht dann auch zwei Berater, also dich und noch eine Kollegin vor Ort. Wie würdet ihr denn dann das Gespräch eröffnen?
Ja, zunächst finde ich immer ganz wichtig, das Kommen zu würdigen. In erster Linie natürlich auch für die oder denjenigen, dem schwerer gefallen ist, weil er nicht eigentlich die Idee hatte zu kommen, sondern überredet wurde. Auch finde ich ganz wichtig die Wertschätzung füreinander, dass beide kommen und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sich so einer Situation auszusetzen. Dann würde man natürlich ganz am Anfang auch schauen, was die Auftragsklärung ist, bei beiden nachhören. Und ich mache auch gerne am Anfang nach der Auftragsklärung die Frage zu der Erwartungshaltung, was so geschehen müsste in dem Gespräch, dass beide nachher ein gutes Gefühl haben und sagen, das Gespräch hat sich gelohnt. Das wäre so der Einstieg.
Jetzt ist schon ein paar Mal der Begriff Auftragsklärung gefallen. Könntest du da nochmals erklären, was damit speziell gemeint ist?
Ich denke, es hängt ja ganz davon ab, von den Klientinnen und Klienten, was sie erreichen möchten. Das kann so unterschiedlich sein. Und ich gebe nicht vor, was die Zielsetzung ist für eine Lösung des Konfliktes, sondern ich möchte gerne hören, was deren Vorstellung ist, wie am Ende eine Besserung der Situation eingetreten ist. Und da können ja auch beide Klientinnen unterschiedlicher Meinung sein, aber das dann zusammenzuführen, dass man einen gemeinsamen Auftrag, den wir hier auch bearbeiten können, finden.
Und was wäre dann so ein Beispiel für einen Auftrag, den man hier bearbeiten könnte und vielleicht auch ein Beispiel, den man nicht bearbeiten könnte?
Ich denke, das ist vielleicht auch am Anfang nochmal klarzustellen. Wir sind eine Beratungsstelle. Wir haben keinen therapeutischen Auftrag. Der Auftrag könnte zum Beispiel sein, wir möchten unsere Beziehung klären und dann wäre es ein Ziel der Beratung, auch zu schauen, wo, in welchem therapeutischen Rahmen kann das Paar später dieses Thema angehen, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu beraten, was können Sie tun, um den Auftrag, den Sie erarbeitet haben, praktisch umzusetzen. Ja? Und wir haben natürlich nachher, da kommen wir noch drauf, Techniken, wie wir auch so ein bisschen schauen können, ob der am Anfang genannte Auftrag auch am Ende wirklich das Wesentliche ist, was Sie erreichen möchten. Und hier in dem Fall sind auch noch peripher die Kinder mit im Spiel. Auch da müssen wir drüber sprechen, inwieweit die auch an dem Prozess beteiligt werden sollen oder nicht und wie wir die einbinden können.
Okay, dann kommen wir doch mal zu dem eigentlichen Gespräch, also nachdem die Auftragsklärung stattgefunden hat. Zunächst einmal könnte der Begriff Verschwörungstheorie hier zu einem Problem werden, weil viele Menschen verbinden damit ja auch schon was. Könnte das dann im Prinzip zwischen den Personen stehen und findet man sonst da vielleicht auch alternative Begriffe?
Ja, es ist heutzutage überall so, dass der Begriff stigmatisiert und niemand gerne gesagt bekommt, du bist Verschwörungstheoretiker. Es gibt Begriffe, die man alternativ verwenden kann, die etwas weniger besetzt sind, zum Beispiel Verschwörungsnarrativ, Verschwörungserzählung, zumal man ja auch bei einer Verschwörungstheorie immer die Basis hat, eine Theorie ist eigentlich immer was Wissenschaftliches, was man auch wissenschaftlich bearbeitet und hier dreht sich doch mehr um Erzählungen, um Narrative, daher würde ich eher diese Begriffe verwenden.
Wichtig ist vielleicht auch noch, dass wir hier ja weltanschaulich neutral beraten und dann jetzt zum Beispiel auch ein Auftrag wäre, sagen Sie meinem Mann, er soll nicht mehr an Verschwörungstheorien glauben oder so, wäre ja jetzt auch ein Auftrag, den wir nicht annehmen würden. Und da ist ja dann auch wichtig eben, dass man beide, also parteilich neutral bleibt.
Richtig. Das ist sehr gut, dass wir nochmal die Neutralität, die auch am Anfang mit ins also in der Vorstellung gehört, hier nochmal erwähnt.
Ja, das fand ich gerade spannend, was du angesprochen hattest, Kaya, dass häufig die Erwartung ist, dass man eine andere Person von irgendwas überzeugen kann, in die eine oder in die andere Richtung. Und wir hier sozusagen den Kopf wieder richtig waschen, aber das natürlich nicht der Auftrag ist. Und dann geht auch manchmal noch die Frage einher, wird dann hier viel über die Verschwörungstheorie dann gesprochen und diskutiert. Was ist da deine Einschätzung, Olaf?
Ja, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass alle Beteiligten schon sehr viel Erfahrung gemacht haben in Bearbeitung von der Thematik, dass es da schon viele Konflikte, viel Streit gab, dass die Gräben tiefer geworden sind und man gemerkt hat, dass man über diese Sachebene wenig weiterkommt. Daher ist die ganz entscheidende, auch mein entscheidender Auftrag, mit dem ich auch in dieses Gespräch gehe, dass man die Sachebene zum Teil natürlich auch tangiert, aber in die erste Linie auf die Gefühlsebene geht, dass man einfach schaut, wie ist die Beziehung der beiden, was erwarten sie voneinander und wie können sie vielleicht über die Darstellung der Beziehung, ihrer Erwartungen auch wieder thematisch auf die Sachebene kommen. Aber das ist ein längerer Prozess, aber erstmal ist wichtig, die Beziehungsklärung. Und daher würde ich weniger auf den Inhalt eingehen.
Das ist wahrscheinlich gerade das mit dem, dass man über den Inhalt diskutiert oder so, passiert vielleicht auch gerade schon viel zu Hause.
Mhm. Ja, eben, das machen die ja zu Hause und ich glaube, wir würden hier immer nur das weiter verfestigen. Jeder würde auf seinem Standpunkt stehen. Jeder würde nicht abweichen davon und wir kämen kein Stück weiter. Wir müssen im Prinzip einen neuen Weg ihnen zeigen, wie man wieder zueinander findet.
Und wie könnte man sich das jetzt vorstellen, wenn man jetzt sagt, man muss auf die Beziehungsebene gehen? Heißt das, man muss jetzt sich blank machen und über seine Gefühle reden? Oder was bedeutet das?
Ich glaube, man muss einfach verstehen, oder Frau Müller muss verstehen, warum ist ihr Mann so in diese Verschwörungserzählung eingebunden. Und ich glaube, da kommt man auch viel auf die persönliche Ebene. Es ist einfach so, gehen wir von unseren Grundbedürfnissen aus, die jeder Mensch hat. Das sind so die klassischen Anerkennung, Gerechtigkeit, Sicherheit und Selbstbestimmung, diese Grundbedürfnisse. Und die in der Verschwörungsnarrative, die gehen genau in diese Grundbedürfnisse hinein, weil was passiert, wenn ich an Verschwörungsnarrative glaube? Sie bedienen die Angst, die mir irgendwelche politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen mache, die wird reduziert. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Kontrolle wieder zurückkehrt bei Angst vor Kontrollverlust. Ich habe durch diese Narrative wird mir vorgegeben, Komplexität, Chaos wird reduziert und ich fühle mich vielleicht auch in meinem Selbstwert besser, weil ich so das Gefühl habe, ich durchblicke die Dinge, ich bin wissend und es bedient auch damit ein bisschen die narzisstische Ebene. Und man hat auch das Gefühl, man kann das Schlechte in einem binden, in der Sündenbock-Theorie, und damit ist es im Prinzip lokalisiert und ich bin nicht dauernd bedroht. Also insgesamt stiftet Candy das Narrativ Identität, Stabilität, Ich-Stärke und Hilfe in der Alltagsbewältigung geben. Und das ist ja häufig so das, was auch die Betroffenen als sehr positiv empfinden.
Ich würde ganz gerne nochmal zu einem Punkt zurückkehren und dann nochmal tiefer einsteigen. Also ich sehe das so wie du, dass es viel, viel wichtiger ist, auf die Beziehungsebene als auf die Sachebene der Verschwörungstheorie einzugehen. Und dennoch macht es ja auch einen Unterschied, um welche Verschwörungstheorie es sich dreht. Beispielsweise eine Verschwörungstheorie, die eher wenig Alltagsrelevanz hat und wenig den gemeinsamen Arbeits- oder Lebensalltag von Familie Müller beeinträchtigt, ist vielleicht anders zu behandeln als eine Verschwörungstheorie, die viel näher daran liegt. Wie würdest du da mit dieser Unterschiedlichkeit in der Sachebene auch umgehen?
Es ist natürlich vollkommen richtig, dass es ganz große Unterschiede bei Verschwörungsnarrativen gibt, hin natürlich bis zur Radikalisierung und Dingen, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Aber ich glaube, erstmal als Ausgangspunkt, wenn hier jemand kommt, ist es mir nicht so wichtig, wie tief jemand verstrickt ist, sondern ich möchte erstmal sehen, wie sind die beiden, wenn es jetzt zwei sind zusammen, was haben die noch an Gemeinsamkeiten? Und wenn man sieht, und das wird ja auch die Intensität, in der der Betroffene da drin ist, dann zeigen, ob er noch eine Bereitschaft hat, in der Beziehung zu bleiben, ob er aussteigen will, dann kann ich entscheiden. Und deswegen kann dann auch in so einer Beratung auch ein Ergebnis sein, es macht vielleicht Sinn, über ein Ende der Beziehung sich mit Therapeuten zusammenzusetzen oder zu schauen. Aber das wird sich erst klären also am Anfang gehe ich, glaube ich, gerne unabhängig von dem Inhalt der Verschwörungsnarrative, gehe ich mit allen gleich um und frage erstmal, wo sie stehen.
Dass sozusagen nach dieser Klärung, wie steht das Ehepaar überhaupt noch zueinander, die Frage erst relevant ist, ob man auf der Sachebene weitermachen muss.
Ja, ich gehe nochmal, das kommt vielleicht auch aus diesem uns ja allen Bekannten, den Zuhörern vielleicht nicht, dieses Eisbergmodell in der Kommunikation, dass 20% unserer Kommunikation, der Eisberg 20% über dem Wasser läuft und 80% die gefühlsmäßige Kommunikation unter Wasser ist. Und das, was in den Verschwörungsnarrativen läuft, das ist, sind diese 20% oberhalb vom Wasser. Und wichtig ist diese 80%, was kann man da aktivieren, was kann man, wie wichtig da ist das und inwieweit kann man darüber auch die 20% wieder positiv beeinflussen, ja.
Könntest du vielleicht da mal ein Beispiel geben für diese Beziehungsebene? Also vielleicht, wir hatten ja zum Beispiel auch, dass Herr Müller gar nicht so richtig viel Zeit hat für Frau Müller. Wäre dann vielleicht irgendwie ein Beispiel, dass Frau Müller sagt, dass sie sich wünschen würde, mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen?
Mhm. Ja, ich glaube, es ist so, ich will auch ein Beispiel von einem Fall, ein Paar, was eigentlich kam, um, die haben sich so auseinandergelebt, um sich zu trennen. Und das war noch in der Phase, wo Impfen eine große Rolle gespielt hat. Und dann kamen sie plötzlich darauf, als wir fragten, das war auch ein Gespräch mit einer Kollegin, was das denn auslöst, das Impfen, dass eine der Beteiligten gesagt hat, ich habe Angst, wenn du dich impfen lässt, dass du stirbst. Und der andere gesagt hat, ich habe Angst, wenn du dich nicht impfen lässt, dass du stirbst. Ja? Das heißt, Sachebene, die Impfung, aber plötzlich haben sie gespürt, ich habe Angst vor den anderen. Ich habe eine Beziehung zu dir, du bist mir nicht egal. Und da konnte man natürlich unglaublich dran arbeiten. Und im Laufe von vielen Sitzungen ist dieses Gefühl, ich habe doch den anderen, ich habe ein Gefühl für den anderen, die haben ganz kreativ auch dran gearbeitet, wie können sie dieses Narrativ in ihr Leben einbauen und haben dann auch viel entwickelt, wo sie wieder gemeinsame Verabredungen gemacht haben, Hobbys nachgegangen, aber trotzdem blieb die Verschwörungsnarrativ da und nachher so bildlich, symbolisch hatte mir dann so wie ein Flaschengeist, wo die es immer wieder reingemacht haben und manchmal musste der Korken rauskommen und das Ding war wieder da und es funkte mal, es machte, aber die hatten ganz kreativ gelernt, auch zu sagen, wir sind uns wichtig. Aber trotzdem ist die Sachebene immer noch ein Problem, aber wir können anders damit umgehen.
Doch eine ziemlich große Gemeinsamkeit dann.
Ja.
Mhm. Ja. Und wenn du jetzt sagst, dass die Beziehungsebene so wichtig ist und es auch in dem Gespräch hier hauptsächlich darum gehen soll, gibt es da bestimmte Techniken, wie man so an die Beziehungsebene kommt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch einfach für viele Menschen sehr schwierig ist, darauf zuzugreifen, wenn sie es in ihrem Alltag vielleicht gar nicht gewöhnt sind, darüber zu sprechen.
Ich meine, da haben wir ja auch einen großen Werkzeugkasten der systemischen Therapie mit den ganzen Fragetechniken. Ich glaube, das wäre jetzt zu weit führen, da zu sehr einzugehen.
Du kannst ja vielleicht mal ein Beispiel nennen.
Ja, ich meine, das gehört alles, die Auftragsklärung, die Gefühlsfragen, dass man einfach mal sagt, Frau Müller, wenn Ihr Mann das jetzt erzählt, wie fühlen Sie sich dabei? Oder auch umgekehrt, dass man sagt, Herr Müller, wenn Ihre Frau jetzt in Tränen ausbricht, weil sie nicht mehr erreicht, was löst das bei Ihnen aus? Dass man einfach so auch da dran kommt und dass man da auch durch diese ganzen zirkulären Fragen, die paradoxen Fragen. Man hat so viele Möglichkeiten und kann die auch begleiten auf dem Weg, auch wirklich, dass man einfach sagt, was wäre, wenn er noch mehr einsteigt für Sie, Frau Müller, in diese Verschwörungsnarrative und würde sich radikalisieren und würde irgendwelche Leute mit nach Hause bringen und was würde das für Sie bedeuten, sodass man auch die roten Linien anspricht, wo sind No-Gos. Also da hat man verschiedene Techniken und im Prinzip ist es mir bisher immer so gegangen, dass man Menschen erreicht hat. Es gibt ganz wenige, die gar nicht an ihre Gefühlswelt herankommen.
Das heißt aber auch, ihr leitet da gut durch. Man muss jetzt nicht hier hinkommen und schon perfekt wissen, was fühle ich eigentlich.
Nein, nein, nein. sind für viele auch ganz neue Erlebnisse. Gerade muss man sagen, Männer lernen nicht so sehr über ihre Gefühle zu sprechen. Und es ist manchmal auch ganz spannend, wie die plötzlich auch so erkennen, was das bewirkt. Und wie sie plötzlich spüren, ich mag den anderen oder ich habe gar keine Gefühle mehr für den anderen. Und ja. Und das andere ist, finde ich, als eine wichtige Technik aus der gewaltfreien Kommunikation, dass wir einfach nicht immer, also es fällt einem einfach viel, viel leichter, andere zu kritisieren, wie eigene Bedürfnisse zu benennen. Ja? Dass auch darum geht, Wünsche zu formulieren und Ich-Botschaften. Darunter versteht man, ich sage jetzt nicht dem anderen, du musst jetzt das und das machen, sondern ich würde mir wünschen, dass du das und das machst. Wir haben die Neigung zu verallgemeinern. Viele sagen, nie hörst du mir zu. Zu lernen wäre, ich habe gerade das Gefühl, im Moment hörst du mir nicht zu. Dass man einfach den Augenblick anspricht und nicht alles verallgemeinert. Und dazu neigen wir auch noch dazu, einfach ganz schnell Verhalten anderer zu interpretieren und zu bewerten. Und eine Technik, die ich sehr gerne anwende, auch das ist auch was, was man am Telefon gut machen kann, als Auftrag mitgeben, schreiben Sie doch mal Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin einen Wunschzettel, wo Sie nur drin schreiben, ich wünsche mir von dir. Es hat den riesigen Vorteil, es fühlt sich niemand unter Druck. Jeder hat die Entscheidung, will ich den Wunsch erfüllen? Wann will ich ihn erfüllen? Will ich ihn überhaupt erfüllen? Und ich erfahre auch zum einen, weil ich dem anderen sage, schreib mir bitte auch einen Wunschzettel, was so seine Wünsche sind. Und dann kann man mal die Basis abklären. Was erwartest du von mir? Was sind deine Wünsche? Was sind meine Wünsche? Und da hat man eine ganz neue Form auch zu kommunizieren. Ja? Also das machen viele spannend mit und da kommen zum Teil natürlich auch die paradoxen Dinge raus, aber trotzdem es ist ein Werkzeug, was sehr wirksam ist.
Würde das Ehepaar dann nochmal zu einem zweiten Termin kommen, dass man zum Beispiel diese Wunschzettel nochmal bespricht oder so?
Das ist am Ende dann die Auftragsklärung zu fragen, was sind Ihre Wünsche? Wir bieten das an, wenn wir auch sehen, da ist ein Bedürfnis da und wenn das Ehepaar für sich entscheidet, wir fragen dann immer, wie sollen wir weitermachen und wir bieten das an, aber es ist in der Entscheidung des Paares.
Vorher hattest du ja auch gesagt bei der Auftragsklärung, dass man zum Beispiel auch solche Fragen stellen kann, wie was müsste in diesem Gespräch passieren, dass es jetzt ein gutes Gespräch wird. Mhm. Deswegen würde ich die Frage vielleicht auch gerade mal an dich auch nochmal geben. Was ist deine Einschätzung? Was sind so Faktoren, die zum Gelingen des Gesprächs beitragen würden?
Ja, auch indem man wirklich, wenn man die Grundbedürfnisse angeht, ist einfach dass die Wertschätzung, dass jeder, der drin ist, Gefühl, ich fühle mich wertgeschätzt, so als Person mit meiner Meinung, dass jeder den Raum bekommt, auch gehört zu werden und dass man auf keinen Fall Partei ergreift, das ist ganz wichtig, dass man neutral bleibt, das ist das Thema von eben. Und trotzdem kommt man auch immer selber an Punkte, wo man merkt, da stimmt die Chemie nicht, wo man selber auch als Berater merkt, da sind Probleme und dann auch zu erkennen, vielleicht kann es auch mal sinnvoll sein, zu sagen, ein nächstes Gespräch würde vielleicht mit einem anderen Berater stattfinden. Ich glaube, das muss man auch denken, weil das ist ein Punkt, wo wir haben über die Ressourcen der Verschwörungsnarrative erzählt, aber die Gefahren. Und das ist auch was man auch hier miterlebt, wenn es im Prinzip darum geht, dass Demokratiefeindlichkeit, jemand demokratiefeindlich sich äußert oder wirklich im Rahmen der Radikalisierung ist oder Skepsis in Staat, Antisemitismus Gedanken hat, wenn jemand spricht über selbst- und fremdgefährdendes Verhalten. Das sind alles Dinge, das sind ja die Gefahren von solchen Erzählungen. Und da kommt man zum Teil, wenn das jetzt Thema ist in so einer Beratung, auch muss man ganz genau entscheiden, was mache ich damit, was macht es mit mir und wie gehe ich damit um.
Okay, das heißt, wir haben jetzt gerade schon viel darüber gesprochen, wie so ein Gesprächsverlauf stattfinden kann. Was ich dabei interessant finde, ist, dass vielleicht zunächst der Eindruck entstanden ist, dass Herr Müller sozusagen das Problem mitbringt und darstellt und jetzt eigentlich viel mehr klar wurde, dass zwei Personen zu einem Konflikt dazugehören und beide ihren Teil dazu beitragen, auch wieder ein Verständnis füreinander herstellen zu können, auch beide dazu beitragen, wie tragfähig auch die Beziehung in Zukunft ist und bleiben wird. Was würdest du gerne Paaren mitgeben, die merken, dass sie sich immer wieder über das Thema Verschwörungstheorien streiten?
Ich denke, das, was auch eben schon mal Thema war, dass man einfach Gemeinsamkeiten und Bedürfnisse außerhalb dieser Verschwörungsnarrativ zusammen erarbeitet und wieder spüren, was uns verbindet, was uns motiviert, auch was wir Gemeinsames haben möchten, dass man einfach so die Grundebenen, dass man sagt, die Wertschätzung, Raum geben, gehört zu werden, dass das für beide in der Beziehung sehr wichtig ist und über die Gemeinsamkeiten dann auch die Akzeptanz fördern. Es gibt dann so Dinge auch, dass man einfach sagt, auch wenn ich thematisch nicht mit dir übereinstimme, aber ich bin auch neugierig, mit was du dich beschäftigst, gebe ich auch manchmal den Paaren vor, dass ich sage, überlegen Sie doch mal, ob es einen Sinn macht, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, wie auch immer Sie wollen, zu sagen, ich gebe dir jetzt 20 Minuten Zeit und du erzählst mir einfach, mit was du dich beschäftigst. Die Regel ist, ich unterbreche dich nicht, ich gehe thematisch nicht drauf ein. Umgekehrt bekomme ich dann im Anschluss auch 20 Minuten Zeit, mich dir zu äußern, mit was ich mich beschäftige. Und am Ende können wir für uns entscheiden, gehen wir in eine Diskussion oder lassen wir es einfach nur mal stehen. Dass wir hören, was ist für den anderen Thema. Und das heißt, Raum für beide anbieten, aktiv zuhören und auf jeden Fall Streit vermeiden. Ja? Auch was immer wichtig ist, wenn man sich in so dieses Werkzeug nimmt, dass man im Prinzip viele Fragen stellt dem anderen. Ja? Nicht Kritik oder äußert, sondern warum ist das für dich so wichtig oder warum glaubst du, dass das die Welt verändert? Und nicht gleich wertend drauf eingeht, sondern Interesse zeigt und dass es im Prinzip auch wichtig ist, für beide zu sagen, es ist schwierig, aber es muss sein, dass man aushält, was nicht zu wissen oder nicht zu verstehen. Ja? Und das würde ich Ihnen im Prinzip erstmal so mitgeben. Ja.
Finde ich auch eine ganz spannende Strategie oder eine ganz spannende Technik, dieses sich 20 Minuten auch einfach mal zuzuhören und Zeit und Raum zu geben, kann man vielleicht auch mal ausprobieren.
Genau. Ja, aber wie gesagt, manchmal fand ich das Spannende auch, wenn man mit diesen Paaren arbeitet, dass sie ganz kreativ auch selber Dinge entwickeln. Ich weiß zum Beispiel von einem Paar, die dann gesagt haben, du, wir machen das mal so. Wir machen Samstag unseren gemeinsamen Tag und jeder überrascht den anderen. Du machst nächsten Samstag für mich eine Überraschung, du weißt, was ich gerne habe, was ich gerne mache und die Woche drauf denke ich mir was für dich aus. Und das haben die dann tatsächlich auch umgesetzt, sie kamen wieder und das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst im positiven Sinne. Also es sind manchmal nicht die großen Dinge, sondern die Paare tun selber auch erarbeiten, was ihnen gut tut. Und natürlich haben wir jetzt das hier positiv Verlaufende, muss natürlich einfach auch kritisch dagegen sein. Es gibt auch Paare, die, wo es dann wirklich in Richtung Trennung geht. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, was ist die der Auftrag der Klientinnen.
Und auch nochmal wichtig zu sagen, also da wir hier ja auch systemisch arbeiten, gehen wir auch davon aus, dass die Personen, die kommen, selbst am besten wissen, was gut für sie ist und dass wir da auch in keine Richtung pushen, sondern dass wir einfach schauen, ja, wie du sagst, was ist der Auftrag und wie können wir dabei unterstützen.
Genau. Und ich glaube, vielleicht verallgemeinern muss man sagen, es ist natürlich ein großer Unterschied, das ist auch jedem klar, ob jetzt ein Paar kommt oder ob ich persönlich betroffen bin, dass in meinem weiteren oder engeren Freundeskreis jemand Verschwörungsnarrativen anhängt. Da kann ich ganz anders entscheiden. Da kann ich sagen, ich mache jetzt mal eine dreimonatige Kontaktabbruch, bis sich die Dinge wieder geklettet haben. Aber wenn es die Familie ist, wenn es die Kinder ist oder die Eltern, dann ist natürlich Handlungsbedarf, weil da ist eine ganz andere Beziehung. Und da ist die Not auch dann noch größer. Das vielleicht noch als kleiner Eingabe, wenn es einfach, wie ist es viel am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis, plötzlich solche Erlebnisse, wie gehe ich dann damit um? Ja?
Könnten wir noch mal eine eigene Podcast-Folge für machen, wahrscheinlich.
Aber auch da wäre der Ansatz, was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu der oder demjenigen? Ist es mir wichtig, das zu klären oder kann ich es auch erstmal aussitzen? Ja?
Okay, dann glaube ich, haben wir das Fallbeispiel jetzt ganz gut besprochen und haben auch einen runden Abschluss gefunden für unsere heutige Folge. Dann ja, erstmal vielen Dank an dich, Olaf, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen was von deinen Erfahrungen aus deiner Arbeit geteilt hast. Das war wirklich sehr spannend und ja, hoffentlich hat es auch einigen Personen jetzt vielleicht sogar geholfen oder zumindest haben sie jetzt eine spannende halbe Stunde verbracht, wenn sie uns zugehört haben.
Oder sie haben vielleicht die Motivation, mal anzurufen, wenn sie selber in der Thematik drin sind und sich Rat zu holen.
Genau, ja, das Angebot steht sowieso immer. Ruft gerne bei Zebra an, wenn ihr glaubt, dass das für euch passend sein könnte. Gut, dann bleibt mir noch ein letztes Mal zu sagen, macht's bunt, bis dann.
Tschüss. Tschüss.